SRF Audio.
Über 500 Jahre lang war Triest österreichisch und der Mittelmeerhafen der Donaumonarchie. Doch die beiden Weltkriege haben der Hafenstadt arg zugesetzt, haben sie isoliert. Erst seit dem Ende des Kommunismus in Osteuropa geht es mit Triest wieder aufwärts. Die Stadt versucht, an ihre glanzvolle Vergangenheit anzuknüpfen und erneut der Hafen Mitteleuropas zu werden.
International. Eine Sendung von Franco Battel.
Das San Marco ist ein Kaffeehaus in Triest, das gerade so gut in Wien stehen könnte. Reicher Stuck an Decke und Wänden, Marmortische, abgewetzte Wiener Kaffeehausstühle. Unitalienisch lang sitzt man hinter einer Tasse Kaffee und lässt die Gedanken schweifen. Im San Marco kann man sich bestens zurückversetzen in die Zeit, als Triest noch zur Donaumonarchie gehörte, also österreichisch war, als von hier aus noch fast alle Wege nach Wien führten. 1918, am Ende des Ersten Weltkriegs, gehörte die Donaumonarchie zu den Verlierern. Die Sieger teilten das riesige Reich auf. Triest schlugen sie Italien zu. Obschon die Stadt mit ihrem Umland während Jahrhunderten fest im mitteleuropäischen Kulturraum verankert gewesen war. Die engen Verbindungen nach Wien, Prag oder Budapest brachen jäh ab. Und die deutschsprachige Minderheit, die in Triest gelebt hatte, verschwand nach 1918 fast vollständig. Und dennoch gibt es noch heute im Triester Dialekt einzelne deutsche Lehnwörter. Beispiele dafür kennt Tanja Seganti. Sie ist Sprachlehrerin.
Un esempio che mi viene in mente adesso è Schluck. Un Schluck. Oppure diamoci un cook.
Ein Schluck oder gucken wir mal. Diamoci un cook. Deutsche Wörter, die das Habsburgerreich überlebt haben. Das Vokabular des Triester Dialekts ist großmehrheitlich italienisch. Zu ihm gehören aber auch slawische, vor allem slowenische Wörter. Denn Bewohnerinnen und Bewohner mit slowenischer Muttersprache stellen seit jeher die größte Minderheit. In Triest sind es etwa 10%. In einzelnen Vororten bildet die slowenischsprachige Bevölkerung gar die Mehrheit. Auch Tanja Segantis Mutter hat slowenische Wurzeln.
Ho due anime, una parte italiana e una parte slovena.
Ich habe zwei Seelen, eine italienische und eine slowenische. Tanja Seganti ist perfekt zweisprachig und trotzdem sagt sie, Triest ist keine zweisprachige Stadt.
Bilingue non possiamo dire. Possiamo dire che esiste una minoranza slovena storica.
Es ist ein feiner Unterschied zwischen einer zweisprachigen Stadt und einer, in der lediglich eine Sprachminderheit lebt. Zweisprachigkeit setzt voraus, dass man zum Beispiel Straßen und Plätze in beiden Sprachen anschreibt. Oder dass die Mehrheit die Sprache der Minderheit in der Schule obligatorisch lernt. Beides ist in Triest nicht der Fall. Auch wenn nun erstmals zumindest einige wenige italienischsprachige Mittelschulen Slowenischunterricht anbieten.
È proprio veramente una minoranza che propone la lingua slovena.
Tanja Seganti ist eine der Lehrerinnen und Lehrer, die Jugendlichen italienischer Muttersprache Slowenisch beibringen. Kein einfaches Unterfangen. Sie unterrichtet aber auch Erwachsene. Wer Slowenisch lerne, habe in der Regel eine enge Verbindung zum Nachbarland, Verwandte oder eine Liebesbeziehung.
Sono persone che in qualche modo sono legate alla Slovenia.
Es gibt aber auch berufliche Gründe, die Sprache zu erlernen. Zum Beispiel, wenn jemand in Slowenien eine Stelle gefunden hat. Denn Slowenien ist nah, der Nachbarstaat fasst die Stadt richtiggehend ein. Nur ein schmaler Streifen an der Küste verbindet Triest mit dem restlichen Italien. Im Verhältnis zum Nachbarn habe sich in den letzten Jahren einiges verbessert, sagt Seganti. Und trotzdem, Spannungen gäbe es noch immer.
Però io percepisco comunque sempre un po' di tensione.
Von der slowenischen Minderheit hört man immer wieder die Klage, die italienische Mehrheit habe mitunter das Gefühl, einer reicheren, überlegenen Kultur anzugehören. Für dieses Gefühl gibt es eine bildliche Darstellung. Wir finden sie im Museum des Risorgimento, einem kleinen Museum im Zentrum der Stadt, in dem Triest das Jahr 1918 beschwört und zelebriert, also das Jahr, in dem die Stadt italienisch wurde. Was auf dieser bildlichen Darstellung, auf diesem Fresko zu sehen ist, erklärt Antonella Cosenzi. Sie ist die Kuratorin des Museums.
La figura centrale raffigura Madre Italia. Siamo nel periodo del fascismo e quindi
in der Mitte des Freskos sieht man eine schöne Frau. Es ist Mutter Italien. Sie hebt die Hand zum Gruß, eine Geste, mit der Mutter Italien ihre Töchter zu sich ruft. Diese Töchter sind Städte, dargestellt sind sie als junge Mädchen.
Abbiamo Fiume, Aquileia, Pola, Zara e tante altre.
Mutter Italien ruft Fiume, Pola, Zara, Spalato. Die meisten dieser Städte, weiter südlich am Ostufer der Adria, sind dem Ruf Italiens allerdings nicht gefolgt. Sie gingen nach dem Ersten bzw. nach dem Zweiten Weltkrieg an das ehemalige Jugoslawien. Heute liegen sie in Slowenien und in Kroatien und heißen Rijeka, Pula, Zadar und Split. In diesem Museum aber wartet Mutter Italien noch immer auf ihre Töchter. Die Uhr ist stehen geblieben, Mitte der 1930er Jahre, mitten im italienischen Faschismus. Auch in den Vitrinen unter dem Fresko blieb alles beim Alten. Da liegen seit bald 100 Jahren Uniformen von Helden, Säbel, Orden, Gewehre, ja selbst Kampfstiefel. Reliquien aus den Kriegen um die italienische Einheit. Kuratorin Cosenzi sagt unumwunden, man lasse alles, wie es war. Man entferne nur ab und zu den Staub.
Ovviamente, ciclicamente bisogna fare la spolveratura delle vetrine.
Antonella Cosenzi kuratiert mit dem Staubwedel. Man schaue, dass sich in Uniformen und Stiefeln keine Insekten einnisteten. Einen Hinweis darauf, warum Städte wie Rijeka oder Split nicht italienisch blieben oder wurden, sucht man vergeblich. Nirgends steht zu lesen, dass in diesen Städten eine slawische Mehrheit lebt und dass der italienische Faschismus Minderheiten brutal verfolgte und dass Italiens Diktator Benito Mussolini den Krieg verlor. Die Bora ist ein beißend kalter Fallwind, der vom Osten, dem Karstgebirge herunter, über die Stadt fegt. Darum muss man in Triest nied- und nagelfest bauen. A prova di Bora, sagt man auf Italienisch. Entlang besonders exponierter Straßen hat man gar Handläufe montiert, an denen man sich bei starkem Wind festhalten kann. Stürme hat Triest wahrlich viele erlebt im 20. Jahrhundert. Bis 1918 war es österreichisch, dann wurde es italienisch. Im Zweiten Weltkrieg besetzten die Deutschen die Stadt, dann folgten Titos jugoslawische Partisanen. Nach dem Krieg war Triest für einige Jahre ein unabhängiges, neutrales Territorium, bevor es dann 1954 wieder italienisch wurde. Der Krieg hat tiefe Wunden hinterlassen. Italienische Faschisten unterdrückten die slawische Minderheit blutig. Am Ende des Krieges nahmen jugoslawische Partisanen dafür ebenso blutige Rache. Dass Triest nie richtig zweisprachig wurde, hat auch mit dieser Gewalt zu tun, die keine der beiden Seiten nach dem Krieg unparteiisch und ehrlich aufarbeitete. Man drehte sich demonstrativ den Rücken zu. Triest war der letzte Zipfel des westlichen Kapitalismus. Nur ein paar Kilometer weiter begann der weite kommunistische Osten. Man lebte am Ende der Adria in einer Sackgasse. Die Isolation hat die Stadt gesellschaftlich, politisch, aber auch wirtschaftlich zurückgeworfen und blockiert. Nur sehr allmählich, im Zeitlupentempo, begannen sich die Dinge zu ändern. Ab den 1950er Jahren ging die Grenze zum damaligen Jugoslawien wieder ein Stück weit auf. Reger Grenzverkehr setzte aber erst ab den 1960er und 70er Jahren ein. Es waren vor allem Reisende aus Jugoslawien, die sich für Triest, für dieses Schaufenster des Kapitalismus interessierten. Schauplatz dieser Annäherung war der Platz am Ponte Rosso, mitten in der Triester Altstadt. Es war aber nicht die Schönheit der Kirchen oder der Paläste, die die Ausflügler aus Jugoslawien anzog. Weshalb diese Leute kamen, weiß Marina Lonigro. Sie arbeitet seit über 50 Jahren am Ponte Rosso.
Tantissimo caffè a chilo, ma tanto, 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 perché dopo loro lo rivendevano.
Kaffee, viel Kaffee, das suchten die Leute. Viele verkauften ihn zu Hause weiter. Marina Lonigro serviert in ihrer Bar Kaffee, bot ihn aber auch sackweise feil. Im Angebot hatte sie auch Schokolade und Kaugummi. Dieser Grenzverkehr war keine Einbahnstraße. Auch Triesterinnen und Triester fuhren rüber ins grenznahe Jugoslawien, um sich mit billigem Fleisch oder Benzin einzudecken. Wenn sie von dieser Zeit erzählt, dann leuchten die Augen von Marina Lonigro. Vor allem an Samstagen seien bis zu 10.000 Einkaufstouristinnen und Touristen nach Triest gefahren, mit Bussen oder mit der Bahn.
Pieni, pieni di gente, non si...
Sie habe es kaum geschafft, alle Kundinnen und Kunden zu bedienen. Für die Stadt waren das endlich wieder goldene Zeiten. Die Leute aus Jugoslawien kauften nicht nur Kaffee, sondern vor allem Jeans, Ikonen der westlichen Wohlstandskultur. Diese Hosen waren sehr begehrt bei den Nachbarn im Osten, nur waren sie dort nur schwer zu haben oder teuer. Und so holte man sie sich eben in Triest. Für die Einfuhr nach Jugoslawien galten Beschränkungen. Doch die Leute schmuggelten, was das Zeug hielt. In der Toilette von Marina Lonigros Bar haben sich die Leute gleich mehrere Jeans übergestreift. Polizei und Zöllner auf beiden Seiten wussten das natürlich. Auch dass zwielichtige Figuren Diener in Lira wechselten. Aber alle schauten geflissentlich weg, denn fast alle verdienten irgendwie mit. Dann war plötzlich Schluss. 1991.
Quando c'è stata la guerra, di colpo da un giorno all'altro.
Als in Jugoslawien der Krieg ausbrach, ging die Grenze von einem Tag auf den anderen zu. Die Nachbarn kehrten sich wieder den Rücken zu. Seither verkauft Marina Lonigro in ihrer Bar am Ponte Rosso viel weniger Kaffee. Es sind andere, die ihn weiterhin in rauen Mengen absetzen. Illy, das ist der Familienname in Triest. Auf dessen Schriftzug stößt man in jeder Straße, an jeder Ecke. Denn es sind vor allem die Bohnen dieser Kaffeerösterei, die man heute allenthalben in die Mühlen schüttet, die dafür sorgen, dass aromatischer brauner Saft in die Tassen rinnt. Dass Kaffee hier so wichtig ist, hatte einst viel mit Wien zu tun. Denn der Kaffee, den man in den Wiener Kaffeehäusern reichlich ausschenkte, gelangte lange fast ausschließlich über diesen Hafen in die Reichshauptstadt. Und dass Triest auch nach dem Untergang der Monarchie eine Stadt des Kaffees blieb, dafür sorgten die Illis. Ricardo hat den Familienbetrieb während vieler Jahre geleitet. Er sagt, ein wichtiger Grund ihres Erfolgs sei es gewesen, dass sein Großvater Ferenc eine Methode entwickelte, den Kaffee und dessen Aromen haltbar zu machen.
Il nonno inventò un sistema per conservare il caffè che usiamo ancora, che chiamiamo pressurizzazione.
Ferenc Illy verschloss Kaffee unter Druck in Aluminiumbüchsen. So blieb der in Triest geröstete Kaffee frisch, auch wenn er erst Monate später geöffnet wurde. Mit dieser Methode erschloss sich Illy Absatzmärkte rund um den Globus. Heute gehört die Kaffeerösterei zu den größten Arbeitgebern der Stadt.
Diciamo che siamo fra i primi cinque datori di lavoro a Trieste oggi.
Das Wachstum ist beeindruckend. Als Riccardo Illi Ende der 1970er Jahre die Leitung der Firma übernahm, beschäftigte sie 120 Angestellte. Heute sind es weit über 1000, die meisten von ihnen in Triest, wo noch heute sämtlicher Kaffee geröstet und verpackt wird. Eine Erfolgsgeschichte gewiss, aber keine typische für Triest, denn seit den Weltkriegen ging's mit vielen Triester Betrieben lange nur bergab. Der Hafen, einst der Hafen der Donaumonarchie, lag im Abseits. Die Werften der Stadt drohten Konkurs zu gehen. Die Generali-Versicherung, die noch in österreichischer Zeit gegründet worden war, verlegte Arbeitsplätze nach Mailand. Riccardo Illi sagt, die Lage am äußersten Rand des kapitalistischen Westeuropas habe der Stadt schwer geschadet. Am Abstieg habe man aber auch selbst Schuld gehabt, vor allem die Politiker.
C'era anche qualche politico che non voleva che la città crescesse economicamente.
Es gab Politiker, die gar nicht wollten, dass Triest wirtschaftlich wächst. Denn Wachstum hätte dazu geführt, dass man Arbeitskräfte hätte herbeirufen müssen, vielleicht gar aus Slowenien oder Kroatien, womöglich Kommunisten. Um das zu verhindern, habe man lieber auf Wachstum verzichtet, blieb unter sich provinziell. Unbescheiden, sagt Illi, das habe sich geändert, als er von der Chefetage des Familienbetriebs in die Politik wechselte. 1993 wurde der parteilose Illi Bürgermeister und blieb es 8 Jahre. Schon am Abend seiner Wahl machte er einen ersten wichtigen Schritt.
La prima cosa che dissi fu grazie in italiano e poi hvala lepa, che vuol dire grazie molte in sloveno. E questo sembrò.
In seiner ersten Rede nach gewonnener Wahl bedankte er sich in italienischer und in slowenischer Sprache. So habe er das Eis gebrochen. In den 1990er Jahren, mit dem Untergang der Sowjetunion und Jugoslawiens, bot sich Triest tatsächlich eine einmalige Chance, nämlich auf die Nachbarn zuzugehen, um wieder an jene engen Verbindungen anzuknüpfen, über die man einst auf dem Balkan und in Mitteleuropa verfügt hatte. Schnell ging's aber nicht bergauf, im Gegenteil. Noch tobte im ehemaligen Jugoslawien der Krieg und hemmte die Entwicklung der Stadt. Und seit den 1990er Jahren schlitterte ganz Italien und damit auch Triest in eine lang anhaltende wirtschaftliche Stagnation. Und trotzdem zieht Illi im Rückblick eine positive Bilanz. Das Wachstum Triests liege seit Jahren über dem italienischen Durchschnitt. Die Arbeitslosigkeit sei rückläufig, die Wirtschaft heute breit aufgestellt. Hafen, Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen und immer mehr auch Tourismus. Triest ist gut positioniert, resümiert Riccardo Illi reichlich optimistisch. Wie gut es einer Stadt geht, lässt sich auch an ihrer Infrastruktur ablesen, zum Beispiel an ihrem Bahnhof. Triest hat 200.000 Einwohnerinnen und Einwohner und einen Bahnhof mit nur wenigen Gleisen und spärlichem Verkehr. Pro Stunde verlassen keine 10 Züge Triest. Auf einem der Gleise steht ein Kurzzug. Er besteht aus nur 3 Waggons. Es ist der Eurocity von Triest nach Wien.
Il treno Eurocity 135 di OBB delle ore 13.03 per Vienna Hauptbahnhof è in partenza dal binario 8.
Erst seit Mai dieses Jahres gibt es wieder eine direkte Zugsverbindung in die ehemalige Hauptstadt. Der Zug fährt pünktlich um 13.03 ab und wird den Wiener Hauptbahnhof erst nach langen 9 Stunden erreichen, abends um 22 Uhr. Hier ist Triest nicht oder noch nicht gut positioniert. Wie aber sieht das drüben am Meer aus, am Hafen? Besser, sagt Vittorio Torbianelli. Er ist Generalsekretär der Triester Hafenbehörde. Wie schon die Slowenischlehrerin Tanja Seganti hat auch er für das Interview das Kaffeehaus San Marco gewählt. Er beginnt mit einer guten Nachricht. Vor einigen Tagen gab ein großer internationaler Tabakproduzent bekannt, beim Hafen von Triest mehrere hundert Arbeitsplätze zu schaffen in Produktion und Forschung.
A Trieste, pochi giorni fa, è stato dato l'annuncio dell'insediamento della British American Tobacco, una delle più importanti multinazionali.
Der Hafenmanager erzählt es mit Stolz, denn auch andere Städte wollten diese Arbeitsplätze. Trieste aber hatte die Nase vorn, weil es einen wichtigen Vorteil bietet. Der Konzern darf Tabak in den Hafen ein- und fertige Zigaretten wieder ausführen, ohne Zölle, ohne Abgaben zu entrichten. Denn der Hafen von Triest ist ein Zollfreigebiet, ein Freihafen, seit über 300 Jahren schon.
La tradizione del Porto Franco Triestino, che peraltro ha più di 300 anni ormai, è molto peculiare.
Als Freihafen ist Triest attraktiv. Trotz dieses Vorteils sagt aber auch Vittorio Torbianelli, wie zuvor Riccardo Illi, fand Triest nur allmählich zu wirtschaftlichem Wachstum zurück. Im Hafen hat das auch damit zu tun, dass es in allernächster Nachbarschaft Konkurrenz gibt. Nur wenige Kilometer jenseits der Grenze, im slowenischen Koper, entstand ein Hafen, der schnell wächst. Vor allem im Containergeschäft verlor Triest Marktanteile an Koper. Und Slowenien baut derzeit eine neue Eisenbahnlinie, die Koper besser ans internationale Schienennetz anbinden soll. Der Generalsekretär der Triester Hafenbehörde nimmt's gelassen. Schon die Donaumonarchie habe Triest bestens ans Eisenbahnnetz angebunden. Natürlich sei dieses in die Jahre gekommen, doch mit den bald fertig gebauten Tunnels am Brenner und am Semmering werde man Wien oder auch München bald schneller erreichen. Tatsächlich, diese neuen Eisenbahnlinien rücken Triest wieder näher an Mitteleuropa heran. Und Triest ist und bleibt der mit Abstand wichtigste Ölhafen der Adria. Das hat Gelüste geweckt. China versuchte in den letzten Jahren, ein großes Hafengelände unter seine Kontrolle zu bringen, um die neue Seidenstraße über Triest nach Mitteleuropa zu führen. Doch Vittorio Torbianelli winkt ab. In unserem Hafen gibt es bisher keinen chinesischen Terminal. Aber natürlich würden viele Waren von und nach China umgeschlagen. Jener Teil des Hafens, für den sich Chinesen interessierten, hat schließlich ein deutscher Investor erworben. Eine mitteleuropäische Lösung also. Es gibt noch heute Leute in Triest, die sich als Mitteleuropäer bezeichnen. Und auf mitteleuropäische Spuren stößt man auf Schritt und Tritt. Zum Beispiel bei einem Spaziergang über den weitläufigen Zentralfriedhof. Es gibt Grabfelder der evangelischen Gemeinde oder der jüdischen Gemeinschaft, der anglikanischen, der griechisch-orthodoxen, der serbisch-orthodoxen oder der römisch-katholischen. Alte, vermooste Steine verraten, wie multikulturell und offen diese Stadt einmal war. Einzelne Inschriften laden zum Verweilen ein. Sie erzählen Geschichten. Zum Beispiel jene von Ritter Vinzenz Haselmeier von Grasseck. Auf dem verwitterten Stein ist noch knapp zu entziffern, dass hier eine Exzellenz ruht. Die Inschrift bezeichnet Haselmeier als wirklich geheimen Rat, ein Ehrentitel für einen hohen Beamten der Donaumonarchie, der im Dienst seiner kaiserlichen und königlichen apostolischen Majestät in Triest verstarb. Auf weiteren Steinen sind slawische Namen zu lesen, italienische, griechische, Xidias, Koslovic, Weber, Saba. Ein Spaziergang entlang so unterschiedlicher Gräber ist auf keinem anderen Friedhof Italiens möglich. Auf die Vielfalt der Triester Familiennamen kommt auch Paolo Rumitz zu sprechen. Rumitz ist Schriftsteller und Journalist. Er sagt, die Namen seiner Stadt hätten ihn schon als Kind fasziniert. Darum habe er begonnen, seiner Mutter laut aus dem Telefonbuch vorzulesen. Und dabei habe er entdeckt, dass gewisse Namen nicht oder merkwürdig klingen.
quando per esempio leggevo l'elenco telefonico della città, sentivo che i nomi, i cognomi non suonavano bene.
Mit der Zeit erfuhr er, was dahinter steckt, dass man diese merkwürdig klingenden Namen geändert hatte. Seit den 1920er Jahren hatten Mussolinis Faschisten slawische oder deutsche Namen zwangsitalianisiert.
Per esempio Schweizer è diventato Sbaizero.
Man tilgte, was an die deutsche, jüdische oder slowenische Kultur erinnerte. Die Stadt sei einfältig gemacht worden. Man habe sie weitgehend homogenisiert. Ein Verlust, den Triest nie mehr wettmachen könne. Geblieben ist ein Phantomschmerz. Es gäbe Leute, die Österreich noch heute nachtrauerten, es gar zurückwünschten. Doch Rumit sagt, das Österreich von heute habe nichts mehr mit dem Impero, dem Kaiserreich, zu tun. Er erklärte es an einem Beispiel. An jenem Schreiben, das Kaiser Franz Josef beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges veröffentlichte.
Franz Josef manda un proclama in 12 lingue, credo.
In 12 Sprachen habe sich der Monarch an seine Völker gewandt. Dem heutigen Österreich würde eine einzige genügen. Seit gut 100 Jahren ist Triest italienisch. Zuvor war es über 500 Jahre habsburgisch. Das habe Spuren hinterlassen, die noch heute lesbar seien und die Triest vom restlichen Italien unterschieden.
Trieste è una città laica, dove un vescovo conta poco.
Triest ist laizistisch, also weltlich, sagt Rumitz, obwohl er natürlich weiß, dass die Stadt heute vorwiegend römisch-katholisch ist. Aber der Bischof und der Katholizismus hätten viel weniger Gewicht, weniger Einfluss als in anderen Städten Italiens. Paolo Rumitz schrieb als Journalist Reportagen aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus Pakistan und Afghanistan. Als Weitgereister registrierte er Veränderungen in seiner Stadt besonders präzis. Er bilanziert: Wir hatten wunderbaren Wind. Was heißt, wir hatten Glück.
E noi abbiamo avuto per tanti anni un vento meraviglioso. Sono cadute le frontiere.
Die Grenzen, die uns einengten, sind gefallen. Eigentlich könnte Triest wie in früheren Zeiten zu einem Zentrum an der Schnittstelle zwischen Süd und Nord, Ost und West werden. Doch bisher sei das nur in Ansätzen gelungen. Rumitz sagt auch, wer daran Schuld hat.
Perché non c'è una classe dirigente all'altezza? Cioè, Trieste andrebbe governata da stranieri.
Die herrschende Klasse Triests ist unfähig. Rumitz sagt gar, Ausländer sollten diese Stadt regieren. Und er meint's wohl nur halb im Scherz. Nur, die Habsburger kehren gewiss nicht zurück. Die Triesterinnen und Triester müssen nun selbst dafür sorgen, dass sich ihre Stadt weiter öffnet und alte Verbindungen neu knüpft.
Das war ein Podcast von SRF.